Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Musik als Gebet, die neue Spiritualität im Jazz von Gunnar Lammert-Türk, eine Sendung der katholischen Kirche.
I will do all I can to be worthy of thee, O Lord. It all has to do with it. Thank you, God.
Ich werde alles tun, um deiner würdig zu sein, O Herr. Es hat alles damit zu tun. Dank sei dir, Gott. Frieden. Es gibt keinen anderen. Gott existiert. Es ist so wunderbar.
Musik aus John Coltrane's Suite A Love Supreme. 1965 erschienen war die Platte nicht nur ein musikalisches Großereignis des ständig um neue Ausdrucksformen ringenden Jazzmusikers aus den USA. Zugleich war sie ein religiöses Bekenntnis. Das zeigte sich vor allem an dem auf der Plattenhülle abgedruckten geistlichen Gedicht von Coltrane, A Love Supreme, das dem Werk seinen Namen gab. Ohne dass sein Text zu hören war, war es die Grundlage für das Schlussstück Psalm, wie der Jazzsaxophonist und Komponist für Kirchenmusik Uwe Steinmetz erklärt.
Das ist ja ein Gebet, was er formuliert hat und das er dann wortgetreu Silbe für Silbe dann spielt in dem Satz Psalm. Ne, improvisiert wie in einer Psalmodie, so wie er das teilweise wahrscheinlich auch noch gekannt hat von seinen Großeltern, die ja Pastoren waren, diese Melodie. Und man kann den Text mitsprechen. Das war ein Gebet, was er geschrieben hat und was er dann sozusagen auf dem Saxophon instrumental nachgespielt hat, wie ein Psalm.
Coltrane Suite war einige Jahre zuvor eine Art Erweckungserlebnis vorausgegangen. In der Folge hatte er seine Heroinabhängigkeit überwunden und eine neue Spielweise entwickelt. Sie blieb fortan mit seiner Religiosität eng verbunden. Geprägt wurde er durch die Methodistenkirche, der seine Eltern und seine Großväter angehörten, die dort Pfarrer waren. Auch von der damit verbundenen geistlichen Musik. Coltrane, für den Musik fortan ein Mittel war, Gott zu danken, fand dann zu einem die Religionen umfassenden Universalismus und einer Art kosmischer Frömmigkeit, für die er einen universalen musikalischen Ausdruck suchte. Coltranes musikalische und religiöse Wende beeinflusste viele Jazzmusiker, sich in ähnlicher Weise zu orientieren und auszudrücken. Duke Ellington gehörte zu denen, die dabei eine herausragende Rolle spielten. Er ging dabei auch formal ähnlich wie Coltrane vor.
In seinem Sacred Concert beginnt er ja mit In the Beginning God, ne? Also in seinem ersten Sacred Concert. Und auch das wird dann durchdekliniert musikalisch.
Wie in Coltranes A Love Supreme gestaltete Ellington die Musik hier nach dem zugrunde gelegten, aber nicht zu hörenden Text. Folge, Länge und Rhythmus der Töne entsprachen der Länge der Silben und Phrasen und ihrem Sprechrhythmus. Das erste Sacred Concert schrieb Ellington 1965. Es war die Zeit, in der Religion im Jazz wieder neu zum Tragen kam. Die religiöse Prägung vieler, vor allem schwarzer Jazzmusiker, drückte sich nun auch in ihrer Musik deutlich aus. Der Jazz konnte sich dabei auf seine Wurzeln aus Spirituals und Gospels gründen. Zugleich eignete sich die im Jazz übliche Einfühlung der Improvisation als Ausdruck religiöser Empfindungen. Und der Hang zu schrägen, dissonanten Klängen befähigte den Jazz, Schmerz und Verlassenheit, Sehnsucht und Klage, die Gebrochenheit und Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz als ein Grundmoment religiöser Erfahrung und Bedürftigkeit in Musik zu setzen. Während John Coltrane mit A Love Supreme ein persönliches religiöses Zeugnis ablegte, war das Concert of Sacred Music, das Duke Ellington 1965 schrieb, eine Auftragskomposition für die anglikanische Grace Cathedral in San Francisco. Aufträge an Jazzmusiker gab es in den USA auch von Seiten katholischer Gemeinden, unter anderem an Mary Lou Williams, eine der talentiertesten und außergewöhnlichsten Jazzpianistinnen und Komponistinnen. Aufgewachsen als Baptistin und geprägt von Gospels und Spirituals, konvertierte sie 1957 unter dem Einfluss des jazzbegeisterten Priesters John Crowley zum katholischen Glauben. Vorausgegangen war ähnlich wie bei John Coltrane eine Art religiöser Weckruf, der sie 1954 in Paris traf. Abrupt hatte sie während eines Auftritts den Club verlassen. Später soll sie zur Erklärung gesagt haben:
Ich erhielt ein Zeichen, dass jedermann jeden Tag beten sollte. Ich hatte nie ein bewusstes Verlangen empfunden, Gott nahe zu kommen, aber an diesem Abend schien sich alles zuzuspitzen. Ich konnte es nicht länger ertragen. So ließ ich es einfach hinter mir, das Klavier, das Geld, alles.
Mary Lou Williams ließ die Musik, die aufreibenden Tourneen und Auftritte und zog sich zurück. Sie kümmerte sich um arme Verwandte und bedürftige Musiker. Vor allem aber sammelte sie sich innerlich, fand zu einem intensiven geistlichen Leben. Nach 3 Jahren trat sie 1957 wieder als Musikerin in Erscheinung. Ihre Konzerte leitete sie von nun an oft mit dem Hinweis auf das spirituelle Element und die heilende Kraft des Jazz ein. Zunehmend schrieb sie liturgische Stücke, unter anderem 3 Messen. Die Elemente der katholischen Messfeier Kyrie, Gloria, Halleluja, Credo, Sanctus und Agnus Dei erklangen nun im Jazz-Idiom, gespielt von Jazzmusikern im Verein mit Chören. 1967 entstand ihre erste Jazzmesse. Die zweite, im Jahr darauf komponiert, präsentierte sie 1969 im Vatikan. Ihre erste große geistliche Komposition war die 1962 entstandene Suite Black Christ of the Andes. Neben Mary Lou Williams wurden auch andere hochrangige katholische Jazzmusiker von der Kirche beauftragt, geistliche Musik zu komponieren. Beginnend in den 1960er Jahren, aber auch später noch. So komponierte Dave Brubeck 1980 eine Messe, die nach wie vor aufgeführt wird. Heute gibt es wieder von kirchlicher Seite Aufträge an Jazzmusiker. In Europa allerdings vor allem im protestantischen Bereich. Der Norweger Thord Gustafsson gehört zu denen, die für Kirchen komponieren. Auch er hat eine Art geistliches Schlüsselerlebnis erfahren. Vor einem Konzert in Deutschland hörte er sich Passionskantaten des Barockkomponisten Dietrich Buxtehude an. Eine berührte ihn besonders.
Sie begann so, als wäre sie von einem Popkomponisten oder von Steve Reich. Aber es war Buxtehude. Fantastische, ansteigende Akkorde, dann die Solisten und alles bewegend gespielt. Und als ich den lateinischen Text las, fühlte ich genau dessen Bedeutung. Es geht darum, auf den Knien Gottes zu sitzen, von Gott genährt zu werden wie von einer Mutter und einem Vater. Die komplette Abschaffung des patriarchalen Gottesbildes und genauso der Distanz zwischen den Menschen und Gott. Ein Gefühl von Zuhause sein und getröstet werden. Es war genau das, was ich in diesem Moment brauchte. Eine musikalisch-spirituelle Erfahrung, die mich seitdem begleitet hat.
Gustavsen, Sohn eines lutherischen Pfarrers, hatte schon als Kind Choräle gesungen. Aber auch Spirituals und norwegische Volksmusik haben ihn geprägt. In seinen geistlichen Kompositionen, die er seit einigen Jahren auch als Kirchenmusiker einer Osloer Gemeinde schreibt, vereint er ihre Melodien mit dem Erbe europäischer geistlicher Musik. Er sucht aber auch die Verbindung mit musikalischen und religiösen Traditionen anderer Kulturkreise, etwa mit der geistlichen Sufi-Lyrik des mittelalterlichen Dichters Rumi. Dass Jazz mit Religion verbunden ist, ist dieser Art zu musizieren in die Wiege gelegt. Zu seinen Wurzeln gehören Spirituals und Gospels. Auch der Blues, der ihn geprägt hat, hat eine religiöse Note, geht es in ihm doch immer wieder um Sünde und Erlösung. Und dann sind da noch die Blue Notes, die kleine Terz, die kleine Septime und die verminderte Quinte. Sie werden abweichend vom westlichen Tonsystem intoniert, weil sie an der Naturtonreihe orientiert sind. Diese nach aufsteigender Höhe angeordnete Tonreihe kann durch unterschiedliche Arten des Anblasens auf Blasinstrumenten, aber auch auf fast jedem Rohr oder Schlauch erzeugt werden. Jazz-Saxophonist Uwe Steinmetz bemerkt dazu:
Blue Notes wäre jetzt ja auch tatsächlich so ein Erbe aus dem Blues und aus afrikanischer Musik ursprünglich, wo bewusst gerade von dem Vokalsolisten eine Dissonanz so ein bisschen gesucht wird. Also wo die Worte eine Spannung erfahren melodisch, die irgendwie überraschend ist. Auch wenn sie vertraut ist, bleibt sie so ein bisschen schmerzhaft. Also im guten Sinne, dass sie an etwas ankratzt. Und das ist, glaube ich, so wie wir Spirituals hören und Gospels, ganz wesentliches Element auch von religiösen Gesängen. Das, finde ich, ist ein jazz-genuines Erbe geworden, dann durch Duke Ellington, der dann sagte, ich möchte die Blue Notes in meine Harmonik mit reinholen.
Neben den Blue Notes ist das, was man Groove nennt, essentiell im Jazz. Er begründet das körperliche Moment, die sinnliche Wirkung des Jazz, der die Körper zum Schwingen bringt. Das kommt wesentlich aus der Gospel-Tradition schwarzer Gemeinden und Communities.
Es gab zwar einen Bandleader oder ein Pastor, der vorsingt, aber es gab so viel Call and Response, so viel Vernetzung in der Aufführung. Das wird dann eher zum Groove oder Puls. Das war so ein gemeinschaftlich empfundenes Hin- und Her-Schwingen. Und das hat für religiöse Jazz einfach, glaube ich, die Freiheit in den Jazz reingeholt. Mit Coltrane sicherlich, bei Duke Ellington teilweise auch schon, weil er mit Sängern gearbeitet hat, die auf einmal Texte skandieren mussten. Noch früheres Beispiel wäre Louis Armstrong, der so ein paar religiöse Platten aufgenommen hat, wo er selber predigt oder so eine Kurzpredigt hält sozusagen. Also da basiert alles auf Groove und Puls, weniger auf festgelegten Formen.
Now have you read of the fable of Cain and Abel? Once there war in a scandal that shook the town. Cain became mighty jealous of brother Abel. So he rose up and smote Abel down. Now the Lord sure was hopping mad, and yet he was plenty sad to think that he had a man like Cain. Lord spoke and showed his wrath, and Cain walked the path that led to a life full of pain.
Religiös geprägter Jazz gründet sich neben afrikanischer Musik, neben Spirituals, Gospels und Blues auch auf die Tradition europäischer Kirchenmusik. Für Duke Ellington etwa
waren die Vorbilder jetzt für seine Sacred Concerts durchaus eher bei europäischer Kirchenmusik als jetzt ausschließlich bei Gospel, Spirituals und so weiter. Was dann ja auch tatsächlich diese großen Formen in der Musik überhaupt begünstigt. Die ganzen Messformen, die dann entstanden ab 1965, gab es ganz viele Jazzmessen und so weiter. Die beruhten ja alle auf einer Kenntnis, auch im Umgang mit europäischer Kirchenmusik.
Die schöpferische Auseinandersetzung mit dieser Tradition prägt auch den derzeitigen religiös bestimmten Jazz. Dabei gehen die Musiker zum Teil weit zurück in die Musikgeschichte und entdecken zugleich Kirchen als eigene Klangräume. Verbunden mit Gregorianik oder geistlicher Musik der Renaissancezeit entstehen so auch neue Klangwelten. Der norwegische Saxophonist Jan Garbarek hat in seiner Kooperation mit dem Hilliard Ensemble dafür ein Beispiel gegeben. Der moderne religiöse Jazz sucht oft eine Verbindung mit außerchristlichen und außereuropäischen musikalischen und religiösen Ausdrucksformen. Charles Lloyd etwa improvisiert ebenso über Gospelthemen wie über religiös geprägte musikalische Muster asiatischen und indianischen Ursprungs. Neben den Universalisten oder religiösen Wanderern wie Charles Lloyd gibt es im modernen religiös geprägten Jazz auch eine ganze Reihe Musiker, die stark im Christentum wurzeln. Sie deuten häufig biblische Texte.
Ein ganz berühmtes Beispiel wäre von der Platte Season of Changes von Brian Blade das Stück The Prodigal Son, also die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo man wirklich bei diesem relativ langen Stück auch auf der Platte wirklich die gesamte Geschichte sich entfalten hört, wenn man möchte.
Einige Jazzmusiker, vor allem in den USA, komponieren auch liturgische Stücke für Gottesdienste, die in Kirchen, vorrangig protestantischen, zum Einsatz kommen oder von ihnen selbst dort aufgeführt werden. Einer von ihnen ist
Ike Storm, ein Musiker, der in einer Kirche in Manhattan die Jazz-Ministry macht, St. Peter's, die erste Kirche, die mit Jazz arbeitete, sozusagen professionell. Der schreibt sehr viele Stücke, die von liturgischen Texten beeinflusst sind, weil das eben zu seinem täglich Brot gehört. Der macht jede Woche sowieso Jazz-Vespern und da entstehen sehr viele Stücke, sehr viele Psalmen oder Gebete, Kyries, die setzt er auch in seiner normalen Konzertmusik ein.
Yeah.
Auch in Deutschland, hier vor allem im protestantischen Bereich, gestalten Jazzmusiker Gottesdienste. So der Saxophonist und Gründer des Netzwerkes Blue Church Uwe Steinmetz und der Organist und Pianist Daniel Stickern. Jazz mit seiner rhythmischen und melodischen Raffinesse und seiner eigenwilligen Tonalität scheint ihnen geeignet, das Hören zu sensibilisieren und alte Worte und Inhalte neu aufzuschließen. Uwe Steinmetz beschreibt, wie er dabei vorgeht.
Ich habe sehr oft die Form benutzt, dass ich den Text auseinandernehme und sprechen lasse in kleinen Portionchen, manchmal nur die Substantive überbleiben oder nur Verben, je nachdem. Also was Brechendes, was Fragmentierendes finde ich extrem wichtig, um dann auch der Musik so einen Gegenpart zu geben. Denn das ist ja auch nicht meine Beziehung zur Bibel. Also die biblischen Texte, die bewirken ja bei mir beim Lesen auch erstmal Bilder und die mit mir selber zu tun haben, aber auch mit dem, was ich schon weiß oder kenne von anderen Menschen. Und diese Auseinandersetzung möchte ich durch die Musik erzeugen. Deswegen nenne ich meistens die Sachen musikalische Meditation.
Jazz soll so die Liturgie und den Kirchenraum neu erfahrbar machen und zugleich eine Art heilsamer Irritation hervorrufen, indem Lieder anders begleitet, biblische Lesungen und liturgische Elemente und Vollzüge ungewohnt umspielt und ausgedeutet werden. Gefühle, Gedanken, Assoziationen sollen so Anregung und Entfaltung erfahren. Auch unabhängig von Versuchen, mit Hilfe des Jazz Gottesdienste zu beleben und neue Formen der Andacht im kirchlichen Raum zu finden, kommt der moderne religiöse Jazz einem neuen Bedürfnis nach Versenkung, Meditation und vertiefter Weltdeutung entgegen. Für die damit verbundene Haltung von Ehrfurcht und Demut hat Tord Gustafsson eindrückliche Worte gefunden.
Für mich ist Klavierspielen ganz ähnlich wie eine Meditation oder ein Gebet. Es geht darum, sich für die Kräfte der Schönheit und der Transzendenz zu öffnen. Musik kann eine Art tiefster Realität sein, die alles übersteigt, was Worte ausdrücken können. Und die Begegnung mit dem Heiligen, mit der Kraft der Liebe oder mit Gott, wenn man diesen Begriff in der Meditation oder im Gebet gebrauchen will, ist wie die Begegnung mit der absoluten Schönheit in der Musik. Das kann als große Offenbarung geschehen, als erfülltes Gefühl oder nur als ein flüchtiger Blick.